Ich brauche eine Minute von euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und mögt, gehört ihr zu denen, die Marke nicht für Dekoration halten, sondern für einen strategischen Hebel. Doch Markenführung ist heute anspruchsvoller denn je. Mehr Möglichkeiten, mehr Meinungen und auch mehr Hype. Viele Marketeers stehen unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen. Dabei gibt es sie, valide Prinzipien, belegte Erfolgsfaktoren und klare Modelle. Viele Mythen der Markenführung sind empirisch widerlegt. Trotzdem bleiben sie weit verbreitet, verschwenden Budget und verschenken Wirkung. Und aus unzähligen Gesprächen mit Markenverantwortlichen wissen wir, was am meisten fehlt, ist nicht Kreativität, sondern verlässliche Orientierung. Die Fähigkeit, den Hype von Substanz zu unterscheiden und strategische Fragen mit Selbstvertrauen zu beantworten. Genau da setzen wir an. Wenn ihr Inspiration, Orientierung und Entscheidungssicherheit wollt, dann könnt ihr Markenkraft auch live buchen. Als Keynote für euer Event, als Inhouse-Seminar für euer Team oder in unserer zweitägigen Masterclass. Uwe Munzinger und ich geben einen strukturierten Überblick über das, was Markenkraft erzeugt und Marken wachsen lässt. Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar. Klingt interessant? Dann findet ihr mehr Infos unter markenkraft.org. Danke für eure Zeit und vielleicht bis bald. Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Strom kann man nicht anfassen, nicht riechen, nicht schmecken. Und wenn man ihn tatsächlich mal spürt, ist das in der Regel kein gutes Zeichen. Trotzdem hat es eine Marke geschafft, aus diesem unsichtbaren, intangiblen Produkt eine der bekanntesten Energiemarken Deutschlands zu bauen. Mit Gelb, mit Haltung und mit einer Frechheit, die sich keiner in der Branche bis dahin getraut hat. Aber wie führt man eine Marke, die kein Produkt hat, das man probefahren kann? Wie misst man, ob das, was man tut, auch wirklich wirkt? Und wie sorgt man dafür, dass die Marke nicht nur auf Plakaten sichtbar, sondern in jedem Kundenkontakt, jeder App-Interaktion, jedem Service-Moment erlebbar wird? Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute mit Juliane Apel. Juliane ist nach Stationen auf Agenturseite heute Leiterin Marke, Kampagne und Marktforschung bei Yellow und vereint damit etwas Seltenes. Sie verantwortet Markenstrategie und Marktforschung in Personalunion. Das klingt nach einem Detail, ist aber ein großer Unterschied. Denn Juliane entwickelt die Markenstrategie nicht nur, sie überprüft sie auch. Sie baut nicht nur Kampagnen, sie misst deren Wirkung. Und sie trifft Entscheidungen nicht nur nach Bauchgefühl, aber auch nicht nach Daten allein. Wir sprechen heute über 25 Jahre Markengeschichte, welche Rolle eine multisensorische Brand Experience für ein intangibles Produkt spielt und wie eine starke Marke hilft, um sicher durch einen hochvolatilen Markt zu segeln. Herzlich willkommen bei Markenkraft, Juliane. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich.
Du bist heute CMO oder, wie ich gerade den richtigen Titel genannt habe, Leiterin Marke eines Energieversorgers. Und das ist ja nicht unbedingt der Berufswunsch, den man in der Grundschule auf den Zettel kritzelt, wenn die Lehrerin fragt, was man später denn mal machen möchte. Wie bist du dahin gekommen? Wie bist du zu dem geworden, die du heute bist? Und was hat dich dabei besonders geprägt?
Ja, also ich glaube, ein Thema hat sich bei mir schon relativ früh gezeigt. Und das war einfach das große Interesse an kreativen Themen, an dem kreativen Arbeiten. Also ich habe eigentlich schon immer gerne mir Dinge ausgedacht und mich ausgedrückt, sei es jetzt irgendwie durch Schreiben, durch Malen, durch Schauspielen, durch Theatergeschichten machen. Und das war eigentlich auch so ein bisschen für mich der Einstieg. Das heißt, es ging für mich gar nicht um Marken und um Geschäft machen oder Marketing, wie du schon sagst. Das ist nichts, was man sich als Kind vorstellt, sondern ich wollte immer kreativ arbeiten. Und ich wollte immer eigentlich auch Kommunikation machen. Das hat sich dann auch relativ schnell rausgestellt.
Hm. Und du warst dann also wirklich auch in der darstellenden Kunst aktiv? Also da hast du, was hast du gemacht?
Genau, also ich war in diversen Theatergruppen aktiv. Ich war auch im Staatstheater in meiner Heimatstadt in Braunschweig aktiv. Oh, das heißt, das war auch so eins meiner ersten Station, dass ich da in so einem Chor halt mitgesungen habe, wo man aber wie so ein bisschen singender Statist eigentlich war. Das heißt, man war schon auch auf der Bühne, konnte da, hatte auch ein Kostüm an und war eigentlich so an allem drumherum dabei, was eben in so einem Theater auch passiert, hat die ganzen Abläufe da mitbekommen. Und das hat mich eigentlich dann so in meiner Jugend schon stark gecatcht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da entsteht irgendwie was Magisches, wenn man da auf der Bühne ist oder auch dahinter und einfach dieses ganze Werken mitbekommt. Und das hat eigentlich für mich so die Lust an, ja, eigentlich so der Inszenierung geweckt.
Das wollte ich gerade sagen, weil man merkt ja auch dann, wenn man da das hinter der Bühne mitbekommt, wie viele Menschen da mitarbeiten, damit nach vorne etwas Konsistentes dann beim Publikum ankommt. Und wie viel da zusammenspielen muss, damit das klappt. Ein früherer Gast, Jean-Rémy von Matt, der ja jetzt auch Künstler ist, der hat was sehr Schönes gesagt. Der sagt, Kunst öffnet Räume, aber Marke verdichtet sie. Die Verbindung, die er gesehen hat, war, beides braucht einen Störimpuls als Hingucker. Etwas, was die Aufmerksamkeit zieht. Kannst du damit was anfangen oder hast du einen anderen Blick? Also wo siehst du die Verbindung zwischen Kunst und Marke?
Naja, ich würde sagen, die Verbindung sehe ich eigentlich vor allem in der Form. Also, dass sich natürlich beides ausdrücken will. Also Kunst will sich ausdrücken, Marke will etwas ausdrücken, aber Kunst hat natürlich eigentlich immer schon auch ein bestimmtes Anliegen. Also Kunst will in der Regel ja auch etwas verändern, sichtbar machen, auf etwas aufmerksam machen. Also hat schon immer auch einen inhaltlichen Impuls, während eine Marke natürlich im Kern immer auch langfristig das Ziel hat, zu verkaufen. Mhm. Und da würde ich natürlich schon den Unterschied sehen, eben wie gesagt nach der Frage, was steht denn da wirklich hinter? Mhm. Aber wie gesagt, in der Form können sich natürlich beide durchaus sehr stark ähneln.
Mhm. Ja, aber der ist einfach das Ziel ja unterschiedlich, aber beide wollen wirken. Ne? Aber das,
richtig, ja.
Aber das, ich glaube, die Kunst lässt die Dinge häufig auch bewusst im Ungefähren, ne? So, dass es in einem selber entsteht, was immer dann da entsteht. Und die Marke ist darauf angewiesen, auch zielgerichtet das Richtige entstehen zu lassen. Zumindest
soweit
man das kontrollieren kann. Und war das auch das erste Geld, was du verdient hast, da am Staatstheater? Oder was war das erste Geld? Ne? Weil du sagst ja, verkaufen. Ne? Und da geht es ja am Schluss immer um Geld. Was war das erste Geld, was du verdient hast und wofür hast du es ausgegeben?
Genau, also das war auf jeden Fall am Theater. Das war ja wie so ein Job als Statist halt wirklich. Man hatte da auch dann regelmäßig seine Proben, immer am Abend, 19 bis 23 Uhr, Chorprobe und Kostümprobe und solche Sachen. Und das war auch so der erste richtige Job, den ich dann auch hatte als Schülerin. Und das hat mir natürlich unheimlich viel Spaß gemacht. Mhm. Wofür ich das Geld ausgegeben habe, kann ich gar nicht mehr sagen. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich schon immer, zumindest so lange, wie ich mich erinnern kann, immer sehr viel auch in Veranstaltungen, ich will es nicht sagen Weiterentwicklung, aber immer wieder auch, also ich wollte auch nicht, dass ich nur Erlebnisse irgendwie auch schaffen wollte und daran mitarbeiten wollte, sondern ich wollte auch immer gern Veranstaltungen besuchen.
Oh.
Seien es irgendwie Festivals, Konzerte, ja. Musikveranstaltungen, Kino oder natürlich Ausstellungen. Also das heißt, das war eigentlich so komplett meine Welt, wo mein Geld rein und wieder auch rausgeflossen ist.
Die Glücksforschung gibt dir ja recht. Ne? Also besser in Erlebnisse investieren als in Dinge. Ne? Also Erlebnisse, die machen durchschnittlich deutlich glücklicher als das Ding. Das Ding hat dann so einen kurzen Moment, jetzt habe ich's und dann ist aber auch schnell wieder vorbei. Und dann,
doch, stimmt, ich erinnere mich, dass ich das auch schon mal gehört habe. Genau, ja. Und das würde ich rückwirkend auch genauso wieder bestätigen.
Ja. Kannst du dich denn daran erinnern, wann du so mit dem Konzept Marke, so das ist ja eher etwas, was man so wahrnimmt, erstmal als Jugendlicher und Kind und dann ist irgendwie eine Attraktivität da, aber weißt du, so wo du mit diesem Konzept, dass das etwas ist, was ähnlich wie in der Kunst praktisch ein Ziel sein kann für Inszenierungen, dass dann so eine Marke entsteht oder was das ist, wann du das erste Mal damit Kontakt hattest?
So genau könnte ich das jetzt nicht datieren. Also ich weiß oder ich erinnere mich, dass ich durch diese Beschäftigung oder die starke Eintauchen immer so in dem kulturellen Bereich, dass ich halt irgendwie dann das Gefühl hatte, zunehmend da passiert auch noch mehr draußen. Also so an Trends, an Dingen, die irgendwie sich entwickeln. Es ist nicht nur Kultur, das ist ja auch sehr stark dann ja doch auch häufig in einer bestimmten Szene, vielleicht auch in Teilen, in elitären Szenen verortet ist, je nachdem von welcher Kulturform man da so spricht. Aber ich wollte einfach gerne Dinge auch gestalten, die stärker in die Breite gehen, die für mehr Menschen anschlussfähig sind, die von mehr Menschen erlebt werden können. Und darüber kam ich eigentlich so ein bisschen überhaupt auf das ganze Thema Kommunikation erstmal. Mhm. Kommunikation vielleicht bis hin zum Marketing. Aber das war eigentlich so die erste Beschäftigung damit. Und ich hatte dann ja auch lange überlegt, was mache ich denn jetzt so nach dem Studium? War dann ja auch erst am Theater noch beschäftigt, so als Regieassistentin ein paar Monate. Und habe dann überlegt, was kann denn jetzt auch so ein Studium sein? Und habe mich ja dann damals für das Designstudium entschieden, was eigentlich so der erste Impuls auch in Richtung Wirtschaft dann ja fast schon war.
Mhm. Und dann bist du nach dem Studium dann aber in Agenturen gegangen, ne? Das, also als strategische Planerin so
hatte ich genau, das so genau. Also ich habe dann ja auch noch länger studiert, ne? Erst Design, dann ja nochmal Kommunikationswissenschaft. Das heißt, das war auch schon ein gewisser Prozess, aber gerade halt in diesem Designstudium, was damals auch an der Fachhochschule war, wir waren damals auch der erste Jahrgang, war schon klar so dieser Impuls, dass man versuchte auch nicht so ein Konzept so der Kunsthochschulen fortzusetzen, sondern explizit halt auch an die Wirtschaft anzudocken. Und ich habe das damals ja auch in Braunschweig gemacht, wo ich auch herkomme. Und da ist ja Wolfsburg natürlich auch um die Ecke. Das heißt, ich erinnere mich, dass ich doch einen Großteil dieses Studiums dann auch bei Volkswagen vor Ort verbracht habe und da in diversen Projekten irgendwie involviert war. Und vielleicht war das auch eins so der ersten Momente, wo ich doch sehr stark auch etwas mit Marke zu tun hatte.
Ja. Und wenn du jetzt jemanden, der nichts mit Marke zu tun hat oder aus dem Vertrieb kommt oder sowas, wenn du dem Marke erklären würdest, in ein paar Sätzen, wie würdest du es machen?
Naja, ich würde schon sagen, Marke ist ja irgendwie so die Summe all dessen, was ich über ein Unternehmen erlebe, an allen möglichen Touchpoints, sei es jetzt wie bei uns halt an einer Hotline, in der App, an verschiedenen Touchpoints, also wie das halt zusammenfindet, dieser Gesamteindruck, der ist natürlich das, was Marke ist. Hm. Das wird ja häufig auch ein bisschen unterschiedlich auch interpretiert, aber ich würde da schon ganz klar dieses ganzheitliche Verständnis auch,
ja,
auch sehen.
Damit bist du ja in der Minderheit noch.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon, dass viele, also aus unseren Brand Experience Messungen sehen wir ja, dass nur 20-25% der Touchpoints wirklich Werbung sind und Kommunikation und 75% der markenprägenden Impulse von anderen Touchpoints kommen. Aber wenn du schaust, womit beschäftigt sich das Marketing hauptsächlich aktuell immer noch, ist es Kommunikation. Ja, und
ja, ich habe da auch immer so ein Schlüsselerlebnis. Und zwar hat mich auch hier in meinem aktuellen Unternehmen habe ich auch mal einen Kollegen getroffen, der mich auch gerade, als ich hier neu war, angesprochen hat und sagte, ach, da kommt ja die Marke. Mhm. Und da dachte ich mir, und er selbst war im Kundenservice tätig, und da dachte ich mir, eigentlich bist du hier viel stärker, glaube ich, für die Markenprägung verantwortlich als ich, der ich die Strategie im Hintergrund vielleicht formuliere. Aber das tatsächliche Erleben passiert natürlich dann ja genau im Kundenkontakt. Und ich glaube, daran entscheidet sich ja natürlich auch, wie dann wirklich eine Marke wahrgenommen wird und ob das, was wir dann in der Strategie im Hintergrund formulieren, dann eben auch wirklich zum Leben erweckt wird oder ob es dann einfach wirklich bloß eine Präsentation bleibt.
Das ist gut. Wie hast du darauf reagiert? Hast du ihm dazu was gesagt oder war das nur etwas, was hängen geblieben ist und du hast später darüber nachgedacht?
Es ist eigentlich hängen geblieben. Also es ist mittlerweile auch schon durchaus ein paar Jahre her, aber wie du siehst, hat es mich dann doch immer weiter beschäftigt, weil natürlich habe auch ich mir diese Frage immer wieder gestellt, was ist denn Marke, wie gucke ich da drauf, wie schafft man, wie grenzt sich denn auch eine Markenstrategie von einer Unternehmensstrategie ab? Mhm. Ich sagen muss, ja, in Teilen auch gar nicht. Also in Teilen muss das natürlich auch Hand in Hand gehen. Aber es gibt natürlich ganz bestimmte Elemente, die dann einfach aus der Marke kommen und manche, die halt aus der Unternehmensstrategie vorgegeben werden.
Ja, und ist nicht eigentlich auch die Markenstrategie ein Transmissionsriemen? Weil am Schluss, so wie Kunden lesen keine Strategiepapiere und Mitarbeiter auch nicht. Das heißt, man muss die Dinge ja verdichten und die Marke hilft dabei, das zu transportieren. Aber da steigen wir jetzt in unser Kernthema ein, nämlich die Marke, wofür du verantwortlich bist. Yellow, ne? Das Yellow-Prinzip. Ja. Und ihr seid ja gerade 25 Jahre alt geworden letztes Jahr. Ne? Mhm. Und Strom ist ja, wie gesagt, das ultimativ intangible Produkt. Ne? Es gibt über 1000 Energieversorger in Deutschland, oder du korrigierst mich, wenn es 2100 sind oder so. Aber warum wählt man jetzt trotzdem Yellow zum Beispiel, dass man nur die aktuelle Markenstärke, dass wir da mal drauf fokussieren? Also was ist denn der Grund, warum man denn Yellow wählt? Ne?
Ja, Yello ist natürlich schon immer eine Marke gewesen. Jetzt ist sie 25 Jahre, die natürlich vor allem auch immer Dinge vereinfacht hat, die Dinge leicht gemacht hat, die Dinge auch für Konsumenten verständlich gemacht hat. Das ist eigentlich etwas, was uns ja auch damals so in der Anfangszeit, ich meine, wir sind 99 an den Markt gegangen, da wurde ja der Energiemarkt gerade liberalisiert und da ging es natürlich für viele Menschen überhaupt erstmal darum, erstens zu verstehen, ich kann überhaupt den Energieversorger wechseln. Mhm. Das war ja vielen vorher gar nicht oder es war ja gar nicht möglich. Das heißt, man musste überhaupt erstmal Lust drauf machen, dass man da auch woanders hingehen kann. Häufig entsteht ein Wechsel natürlich auch durch eine Unzufriedenheit. Das heißt, dass jemand vielleicht bei seinem Grundversorger irgendwie eine Nachzahlung bekommen hat oder irgendwie intransparente Kommunikation oder gar nicht weiß, wie wird denn sein Verbrauch da gemessen? Und dann einfach so einen Impuls hat, gibt es denn noch was anderes? Und das haben wir natürlich damals aufgegriffen und haben gesagt, ja, es gibt Alternativen, es gibt diesen leichtfüßigen Moment, es gibt Marken, die anders sind. Wir haben uns dann ja auch gerne so ein bisschen als Paradiesvogel unter so den grauen Energieriesen bezeichnet oder rückblickend natürlich. Das heißt, da gibt es halt eine Alternative, die Konsumenten auch ein Stück weit an die Hand nimmt. Also damals war ja auch der Konsument kein Konsument, sondern wurde ja eher als Abnehmer auch tituliert.
Das Strom das heißt, wurde verwaltet. So das Thema Kunde, ne? Du kriegst
genau,
auch ein bisschen
Strom
was.
Wurde verwaltet. Ja. Ja, und da sind wir eigentlich auch so ein bisschen angetreten als Anwalt des Konsumenten. Das heißt, derjenige, der halt Kunden, wie gesagt, ermächtigt, leichter, einfacher kommuniziert, die Dinge verständlich macht, die Dinge erklärt. Und das ist eigentlich so ein Motiv, was sich auch die ganzen Jahre auch bei der Marke weiter durchzieht. Also es kamen natürlich immer wieder neue Themen hinzu, auch über all die Jahre. Mhm. So wie jetzt zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit halt, insbesondere halt auch in den letzten Jahren, was natürlich für das ganze Thema Energiewende maßgeblich relevant ist. Aber auch hier haben wir versucht, die Konsumenten immer auch auf dieser Reise, die wir natürlich auch selbst durchlaufen haben, mitzunehmen. Dinge, wie gesagt, auch da wieder runterzubrechen, komplexe Zusammenhänge zu erklären, zu vereinfachen. Und jetzt haben wir eigentlich ja schon mal so ein bisschen vor dem nächsten Schritt mit dem ganzen Thema Digitalisierung. Also was hat es da mit dem ganzen Thema flexible Tarife auf sich? Wie gehen wir an den unterschiedlichen Touchpoints damit um? Mhm. Und auch da versuchen wir eigentlich wieder, die Dinge leicht, einfach zu machen und auch gern immer mit so einem Tick Spaß zu versehen.
Super.
Und das ist mir dann natürlich vor allem in der Markenführung auch sehr wichtig.
Ja, da haken wir später wieder ein. Mhm. Ich würde jetzt kurz noch ein bisschen in der Vergangenheit, weil wir haben ja hier so ein Publikum auch so von Brand-Nerds. Und unsere Branche neigt ja auch zum Vergessen, leider. Mhm. Ja? Und deshalb vergessen wir auch viele gute Dinge. Und deshalb würde ich ganz kurz, weil ihr gerade das Jubiläum hattet und du dich auch intensiv damit beschäftigt hast, magst du uns ein bisschen auf eine Reise in die Markenvergangenheit auch von Yello. Wie ist denn Strom überhaupt gelb geworden? Ja, und wie ist das gekommen? Also einfach mal so ein bisschen in die Anfänge zurück und auch die Learnings vielleicht auch rausarbeiten, ne? Also wo man sich auch vielleicht vergaloppiert hat. Einfach mal so ein
Ja, gern, genau. Also ich meine, du hast es ja gerade schon eingeleitet, dass wir natürlich ein Produkt haben im Kern, was wir nicht anfassen können. Mhm. Das ändert sich natürlich aktuell so ein bisschen, dass es natürlich auch angrenzende Produkte gibt, wie eine Wallbox, wie eine Wärmepumpe etc., die man natürlich dann schon auch live erleben kann. Aber originär im Commodity-Bereich ist Strom natürlich nicht anfassbar. Und das war natürlich auch genau die Markenidee, mit der wir damals an den Start gegangen sind, diesem Thema eine Farbe zu geben, um es eben sichtbar zu machen. Und genau so sind wir natürlich damals auch mit der ersten Kampagne, die da ja auch hieß, welche Farbe hat eigentlich Strom? Hm. Das war ja auch so eine Straßenumfrage, wo dann auch Menschen befragt wurden, was glaubt ihr denn, welche Farbe Strom hat? Das wurde auch eine Zeit durchgezogen. Parallel wurde natürlich auch super viel mit Out-of-Home-Werbung
gearbeitet.
Das waren
so Testimonial-Spots, ne? Wo man wirklich rund gegangen ist in der Fußgängerzone.
Genau.
Ja, ja. Und dann kam der Slogan, gelb, gut, günstig oder umgekehrt? Gelb, gut, günstig. Gelb, gut, günstig.
Genau.
Ich meine, 25 Jahre und ist immer noch in meinem Kopf.
Ja, und das geht auch nicht nur dir so. Also der Claim, der Alte, der hat auch tatsächlich noch eine nicht zu unterschätzende Bekanntheit.
Und ich kann dir noch was sagen. Also im multisensorischen Markengedächtnis seid ihr auch noch mit einem quietschenden Marker in meiner Erinnerung. Und zwar dieses Abhaken war das, glaube ich.
Ja.
War das im Spot ein Abhaken? Genau, dieses Gelb. Quiet, gelb, ja. Gut, günstig. Ja, und das ist ja sozusagen eine indirekte Haptik, weil jeder kennt dieses Quietschen, so wenn man da so einen Marker über so ein Board macht, genau. Und das war super kodiert, also war sehr merkwürdig.
Das sehen wir tatsächlich auch immer noch. Auch, dass dieses, was genau sagst, dieses Quietschen von diesen Haken halt auch immer wieder auch in Marktforschung, dass das immer wieder halt auch auftaucht und teilweise noch präsent ist. Genau, aber erstmal ging es natürlich überhaupt darum, wie gesagt, dieses Produkt halt mit einer Farbe zu versehen. Das war natürlich damals auch, erstens gab es natürlich super wenige Energieversorger, die überhaupt am Markt waren. Und dann war natürlich dieses starke Symbol, was wir natürlich auch wirklich intensiv nach draußen gebracht haben. Ja, das hat natürlich extremst gut funktioniert und ist natürlich etwas, was bis heute einfach auch weiter verfängt.
Und aus der Markenforschung raus habt ihr da praktisch, bevor die ganze Distinctiveness-Diskussion da begann, habt ihr genau diesen Regeln halt auch Folge geleistet. Ne? Ihr wart distinkt. Ihr habt euch erstmal abgegrenzt von dem restlichen Markt und auf eine andere Weise die eine komplett austauschbare Leistung kodiert.
Genau. Und es gibt eigentlich auch so zu dem ganzen Thema Markenaufbau, wir damals mit einer Düsseldorfer Agentur zusammengearbeitet, also ich natürlich nicht in Person, aber die damals agierenden Akteure.
Wer war das? Weißt du noch, wer das war?
Bernd Kreuzer.
Bernd Kreuzer.
Ich glaube, das hieß Kreuzer und Partner oder so. Ich weiß nicht genau, wie die Agentur damals hieß, aber Bernd Kreuzer war derjenige, der das auch entwickelt hat. Und dazu gibt es ja auch noch ein Buch halt auch über so die ganze Markenhistorie, welche Farbe hat eigentlich Strom. Und da werden auch genau diese Anfänge halt nochmal beschrieben. Und was mich da halt auch immer wieder eigentlich sprachlos macht, ist, dass auch die Markenattribute, die wir auch jetzt immer nochmal wieder natürlich uns angucken, immer wieder nochmal neu herleiten, dass die eigentlich auch damals schon ursprünglich halt auch fast so angelegt waren. Also, dass die Marke irgendwie optimistisch ist, dass es Spaß machen muss, dass sie leicht daherkommt, dass sie auch so ein bisschen natürlich auch ein Stück lässig ist. Und das sind einfach so Elemente oder auch wenn man das halt bemerkt, dass Dinge einfach so konstant halt auch durchgezogen werden und wurden halt über all die Jahre, dass das einfach natürlich dann funktioniert.
Wie ist das denn gelungen? Weil das ist ja ein Geheimnis auch von sehr starken Marken, dass sie lange auf Plattformen arbeiten, dass sie sich selber treu bleiben und die Innovation eher aus einer markentypischen Innovation heraus spielen. Das heißt, wie David Ogilvy das so schön gesagt hat, if you have nothing new to say, you sing it. Ja, also immer eine neue Form gefunden hat, das Gleiche eigentlich spürbar zu machen. Aber wie ist das gelungen? Genau, das war meine Frage.
Ja, also ich glaube, dass, also ich kann es ja natürlich jetzt auch nur vor allem über die letzten Jahre halt bei mir selbst halt beobachten, aber wie ich jetzt rückblickend auch drauf gucke, was halt vorher gemacht wurde, ist, dass man sich natürlich so seiner Markenrolle sehr bewusst war. Also welche Rolle nehme ich eigentlich im Markt ein? Welche nehme ich auch zwischen unterschiedlichen Wettbewerbern ein? Auch wenn sich natürlich ein Wettbewerberset auch immer wieder ändert. Aber dass ich halt wirklich, und ich meine, das ist natürlich ja auch genau die Idee von Markenführung, dass ich so eine Persönlichkeit habe, dass ich bestimmten Persönlichkeitsaspekten einfach auch treu bleibe, dass es auf der Ebene die Kontinuität gibt. Also das, was ich eben schon sagte, immer so ein humoristischer Angang. Die Dinge immer auch so ein bisschen leicht angehen. Also auch wenn es schwere Themen sind, natürlich, wie gesagt, das Thema Humor, dann natürlich die Farbe da halt so beizubehalten. Und ich habe ja auch die ganzen Spots mir auch nochmal angeguckt, die man jetzt zum Beispiel so über die letzten 25 Jahre auch geschaltet hat. Die sind natürlich durchaus schon auch sehr unterschiedlich. Da sind ja auch verschiedenste Testimonials dabei. Die Stories sind unterschiedlich. Es war auch nicht so, wie das ja heute, dass sich irgendwie digitale Kommunikation auch ein bisschen immer wieder eigentlich fortsetzt. Das waren ja schon für sich ganz klar abgeschlossene Kampagnen, die da eine Zeit im Fernsehen liefen und dann wieder offline genommen wurden. Und da entschied einfach wirklich halt die Markenrolle aus meiner Sicht.
Und ich muss da trotzdem nochmal nachfragen, weil trotzdem ist das ja sozusagen das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja sowas Kulturelles. Das heißt, diese Kultur ist stabil geblieben, dieses Selbstverständnis ist stabil geblieben. Und das gelingt ja nicht jeder Marke. Ne? Da kommen ja immer dann auch so Veränderungs-, so die Neomanie, wir müssen mal was Neues machen und das sind jetzt die falschen Werte. Und ihr seid ja eine Tochtergesellschaft auch von RNBW. Und das erzeugt ja auch Druck sozusagen. Und da so nur so nochmal reingespürt. Siehst du da etwas, was ist das dann die einmal gewachsene Kultur, die sich grundsätzlich dann stabil gezeigt hat gegen Störungen oder Ansprüche an Veränderungen? Oder gibt es da noch einen anderen Faktor, den für die Hörer wertvoll ist, zu vielleicht mal zu hören, wie das gelingen
kann?
Ja,
also ich glaube natürlich, sagen wir mal, in puncto Kampagnen gibt es natürlich schon auch, dass man vielleicht sagen kann, vielleicht sind wir hier und da mal zu weit von unserem eigentlichen Kern abgerückt. Vielleicht hätten wir da ein bisschen näher dranbleiben können. Mhm. Also solche Momente gab es natürlich schon und die habe ich jetzt auch in meiner eigenen Arbeit, so wenn ich zurückgucke, was ich vielleicht nochmal anders machen würde. Aber ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man sich nicht von seinem Umfeld zu sehr beeinflussen lässt, in dem, wer man selbst sein will und wie man halt auf die Dinge guckt, sondern dass man die Veränderung und du hast es gerade angesprochen, ne, mit dem Thema NBW, die NBW ist natürlich ja auch im Markenaufbau und ist natürlich auch dabei, große Kampagnen zu fahren und natürlich stimmen wir uns da ab und sprechen uns dazu ab, wie was macht ihr, was macht jetzt eine Yellow, wer übernimmt welche Rolle auch in einem Marktangang. Aber dass man da nicht sagt, da wechseln wir jetzt komplett die Seiten, da werden wir jetzt jemand ganz anderes. Mhm. Ich glaube, dass das auch sehr stark auch damit zu tun hat, dass man auch so einen kulturellen Kern vielleicht auch wirklich auch im Unternehmen hat. Also wir haben auch sehr viele, durchaus auch sehr viele Mitarbeiter, die auch schon lange dabei sind. Also ich habe jetzt auch selbst auch bei mir im Team verschiedene Leute, die auch wirklich seit fast Anbeginn dabei sind. Mhm. Und das natürlich kombiniert mit Leuten, die neu reinkommen, die völlig neu auf die Marke gucken, gibt es aber einfach so dieses, ich will nicht sagen dieses Gedächtnis, aber dieses Gespür, wie war das damals, als wir in den Markt reingegangen sind. Mhm. Und dieses Gespür immer wieder auch aufleben zu lassen und auch neuen Kollegen mitzugeben und natürlich mit Veränderungen am Markt zu kombinieren. Aber ich glaube, dass ich darüber halt schon auch eine Konstanz eben auch zeigen kann.
Also da halten wir fest, es ist eigentlich auch eine personelle Konstanz, ne? Also das heißt, kein Wechselkarussell von zentralen Personen, also die kulturbildend sind, ne? Dass die ja
ein Stück, ja, genau. Also ich würde es gar nicht so an Personen festmachen, sondern wirklich eher, wie gesagt, an dem Thema Unternehmenskultur. Mhm. Also wie gucken wir als Unternehmen, was macht uns aus und was ist halt auch innerhalb der Leute, die jetzt auch hier arbeiten, was ist da unser Selbstverständnis auch am Markt? Mhm.
Wie pflegt ihr denn diese Kultur?
Ja, also auf das Thema Kultur, das ist schon bei Yellow auch ein sehr großes Thema. Das kann ich, glaube ich, wirklich so sagen, dass wir da sehr viel darauf achten, natürlich in regelmäßigen Terminen zusammenzukommen. Wir haben gemeinsame Werte auch in einem langen Prozess halt auch definiert, an die wir uns auch wirklich auch gegenseitig immer wieder erinnern, die eine große Rolle auch in unserem Miteinander spielen. Grundsätzlich, wie gesagt, sind wir halt auch in all dem, was wir tun, glaube ich, durchaus auch sehr reflektiert. Also wir sind ein Unternehmen, was sich auch sehr viel einfach mit dem Thema Kultur auch beschäftigt und immer wieder guckt, wo entwickelt sich das hin, wo sehr viel auch, sei es Mitarbeiterbefragungen oder sei es Reflexionen in unterschiedlichen Teams. Es gibt auch immer wieder Teams, die auch natürlich auch mit Coaches zusammenarbeiten, machen mal regelmäßig auch Retrospektiven in den Teams und gucken, was ist gut gelaufen, was hat sich verändert. Wir im Führungsteam gucken immer wieder drauf, wo stehen wir eigentlich als ganzheitliches System, wo gibt es Herausforderungen an Schnittstellen und achten da einfach wirklich auf dieses Thema Kultur, glaube ich, schon sehr, sehr stark.
Ja, also ihr investiert in Kultur und habt gleichzeitig einen Leuchtturm gesetzt, also der mit der Marke auch, also aus der Marke abgeleitet wurde, oder ist es ein separater, sozusagen?
Ist in Teilen schon separat, also entsteht ja vor allem aus dem Thema Unternehmenskultur, ist aber natürlich an die Marke auch angedockt oder ist damit natürlich aligned. Mhm. Aber es ist nicht das Gleiche, also wir haben sowas beispielsweise wie Markenwerte sind schon nochmal separat. Das war auch immer wieder ein großes Thema, natürlich auch für mich persönlich, dass ich überlegt habe, muss man das jetzt irgendwie merchen? Ich habe mich dann aber hinterher eigentlich doch dafür entschieden, dass man das auch ein Stück weit getrennt betrachten kann, weil es, wie gesagt, in der einen wirklich um das Miteinander vor Ort, das Miteinander untereinander geht und das andere natürlich vor allem auch die Marke und ihren Auftritt am Markt auch betrifft.
Genau, aber als Arbeitgebermarke musst du natürlich die Menschen anziehen, die dann das, was die Marke selber verspricht, auch vertreten können und erlebbar machen können. Ja.
Also das ist sicherlich vielleicht auch noch so ein Punkt, dass wir natürlich auch schon, ich meine, wir sind ja auch nicht unfassbar viele Leute hier, aber dass wir schon sehr, sehr sorgfältig auch auswählen und dass bei uns auch Bewerbungsprozesse schon immer auch einen gewissen Umfang haben. Mhm. Das heißt, eigentlich jeder, inklusive auch Werkstudenten, die bei uns anfangen, haben immer auch so einen Praxistag mitgemacht. Das heißt, da muss jeder auch erstmal seine Perspektive häufig auf die Marke, auf das Unternehmen, muss eine kleine Präsentation vorbereiten, spricht immer auch mit dem ganzen Team. Das heißt, da wird auch einfach viel, du hast eben schon gesagt, investiert, aber auch vor allem auch Zeit auch von den einzelnen Leuten investiert, um eben die neuen Kollegen zu finden, die dann auch wirklich bestmöglich dazu passen. Und wie gesagt, das zeigt sich dann ja auch, dass die Leute eben auch lange, durchaus auch lange bei uns bleiben.
Hm, ja, und wie ich gerade gehört habe, integriert ihr Marke direkt in den Onboarding-Prozess dann für diese Menschen.
Genau, hm,
ja.
Genau.
Dann lass uns doch mal zu dem Markenversprechen, dem ursprünglichen kommen und was sich seitdem verändert hat. Dieses gleich gut günstig, ja, günstig war ja sozusagen, hey, ne, wir sind also sozusagen Preisführer oder zumindest wir machen ein günstiges Angebot. Aber lass uns mal auf das Gut reflektieren. Weil was ist denn gut? Gleicher Strom, gleiche Leitung, gleiche Steckdose. Alle meine Geräte funktionieren morgen genauso wie heute, obwohl ich gerade den Anbieter gewechselt habe. Das heißt, woraus entsteht denn das Gefühl, dass ich bei einem guten Stromanbieter bin? Also welche Kontaktpunkte sind da besonders wichtig? Wie habt ihr die identifiziert und wie managt ihr die?
Genau, also die Touchpoints sind natürlich in vielen Teilen sind das tatsächlich auch dieselben wie bei auch Wettbewerbern, das ist schon völlig klar, aber eben dieses Management der Touchpoints, das ist schon essentiell. Das heißt, wir sprechen da auch gerne immer mal so von den Yellow Moments, also wie gestaltet sich denn da wirklich auch die Experience an den jeweiligen Touchpoints? Da legen wir einfach sehr viel Wert drauf. Ich sage mal, ein Tick, auch wenn natürlich Marke nicht Corporate Design ist, aber auf, also unser Design, darauf sind wir schon auch sehr stolz. Und das ist beispielsweise jetzt mal so eine kleinste Einheit, wenn ich mit der Marke Kontakt habe, sei es mit einer Rechnung, sei es mit einer App, über die man seinen Stromverbrauch auch tracken kann, um beispielsweise Nachzahlungen auch zu vermeiden, oder eine Webseite. Also da legen wir schon wirklich sehr viel Wert auf das Detail. Wie gesagt, auf eine gute Gestaltung, an die ich natürlich auch als Designer in der Historie sehr stark Wert lege und auch sehr stark dran glaube, dass das einfach einen großen Impact hat. Natürlich müssen die Dinge auch einfach funktionieren, aber das ist vielleicht noch so ein zweiter Aspekt, der extrem wichtig ist. Es muss einfach vor allem verständlich sein.
Ja.
Also das ist genau das, was natürlich Menschen jetzt gerade so auch im Energiemarkt am stärksten halt auch umtreibt, dass sie die Dinge verstehen wollen, dass die Dinge für sie nachvollziehbar sind. Die wollen keine, die brauchen keine riesigen, naja, ich will nicht sagen Markenstunts. Natürlich machen wir sowas auch, aber es hat natürlich für uns eine ganz andere Bedeutung als vielleicht für eine FMCG-Brand. Mhm. Das heißt, bei uns geht es wirklich um das Erleben im Kundenkontakt. Und wir wissen ja auch, manche Kunden haben tatsächlich nur einmal im Jahr Kontakt, wenn sie halt ihre Rechnung kriegen.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Wie viele Kontaktmomente habt ihr eigentlich? Also Yellow Moments finde ich übrigens super. Mhm. Yellow Moments. Wir wollen mehr Yellow Moments. Da steckt ja auch schon direkt so die Sonne strahlt mich direkt an, wenn ich den Begriff ausspreche. Das ist gut. Wie viel Kontakte habt ihr denn durchschnittlich so mit Kunden? Habt ihr es mal?
Genau. Also wie auch der Klassiker ist natürlich einfach, dass Kunden einfach nur den einen erstmal haben. Also sie haben in der Regel halt Kontakt, wenn sie ihre Jahresrechnung kriegen. Das interessiert natürlich auch jeden und damit dann haben die Leute natürlich auch Kontakt mit ihrem Energieversorger oder auch mit uns als Marke Yellow. Mhm. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch ein Punkt, an dem auch viele sagen, oh, jetzt kann ich aber, jetzt habe ich vielleicht eine Nachzahlung, jetzt gucke ich mich doch nochmal neu um. Das heißt, das ist auch so ein Moment, wo Leute auch wieder in den Markt halt hineingehen. Von daher versuchen wir den natürlich auch besonders positiv halt auch zu gestalten. Aber es gibt natürlich auch weitere Kontaktmomente. Und ich hatte ja eben auch schon das Thema Yellow App erwähnt. Das heißt, die Leute, die auch unsere App halt auch haben und aktiv nutzen, können darüber zum Beispiel auch ihren Zählerstand immer wieder scannen und werden auch von dieser App auch aktiv aufgefordert, das auch regelmäßig zu tun. Und das Ziel ist natürlich auch da, dass man eben auch einfach Nachzahlungen vermeidet, indem man seinen Verbrauch auch im Blick hält und entweder seinen Abschlag anpasst oder runtersetzt, dass das einfach zueinander passt und ich hinterher geschützt bin vor bösen Überraschungen. Und das ist beispielsweise auch etwas, an das wir am sehr stark glauben.
Ja, und damit manifestiert ihr ja wieder ein Versprechen. Ihr macht es einfach, ne? Also es ist einfach, freundlich, sozusagen, hey, es ist nutzerfreundlich und einfach. Und das, was du hast gerade zwischendurch gesagt, ich glaube daran, dass das wirkt. Da wäre die Folge mit Stefan Sagmeister, Why Beauty Matters, was für dich. Weil der erklärt das sehr, sehr, sehr gut, dass Schönheit an sich eine Funktion ist für den Menschen. Weil der Mensch lebt. Wir haben einen Herzschlag, der ist rhythmisch. Wir leben in Zyklen, in Jahreszeiten. Und wir empfinden Dinge als schön, die sehr natürlich sind, die diesen Rhythmen zum Beispiel entsprechen. Und auch Optik, deshalb sind ja die Rhythmisierung, also in der Architektur, durch die Bögen etc., das hat alles Entsprechungen in der Musik. Und deshalb möchte ich das nur unterstützen, was du gerade gesagt hast. Schönheit verkauft. Und ich weiß nicht, wer das genau gesagt hat, aber hässliche Dinge verkaufen sich schlecht. Hat irgendein ich glaube, der Raymond Loewy hat das gesagt oder so. Aber das ist diese Attraktivität, das wird unterschätzt, diese kleinen Touchpoints auch schön zu machen. Und Apple hat es ja vorgemacht, ne, dass selbst die unsichtbaren Dinge im Laptop mussten dann sozusagen trotzdem auch noch schön sein. Also schön wirklich als Ordnungsprinzip.
Genau. Und eben nicht nur funktional, sondern durchaus auch schön. Das stimmt, das sehe ich ganz genauso. Und weil du jetzt eben nach den Touchpoints gefragt hast, also natürlich ist es auch durchaus unser Ansinnen, mehr Kontaktpunkte zu schaffen und mehr auch mit den Konsumenten oder mit unseren Kunden auch mehr in Kontakt zu kommen. Mhm. Weil das natürlich schon eben dann halt auch Momente sind, wo sie halt die Marke erleben können, wo wir auch zeigen können, was wir halt Gutes für sie tun, wie wir mit ihnen auch gerne in Kontakt bleiben. Und da gibt es natürlich auch immer wieder unterschiedliche Anlässe. Und ein Thema, was da für mich natürlich auch wichtig ist, ist das ganze Thema Energiewende. Mhm. Das heißt, wir als Yellowstrom sind ja auch natürlich damals nicht als reine Ökostrommarke gestartet. Das heißt, das ist schon auch so ein Transformationsprozess, den wir über all die Jahre durchlaufen haben, der auch durchaus hin und wieder auch herausfordernd war. Also wie verknüpft man eine Marke, die für die Farbe Yellow, Gelb steht, eben mit dem Thema Nachhaltigkeit? Wo natürlich auch, als wir damit angefangen haben, als wir die ersten Vorschläge kamen, brauchen wir überall jetzt so einen grünen Strich
oder
brauchen
wir ein grünes Blatt. So eine Reflexreaktion. Wir werden jetzt grün. Ja.
Genau. Und da kann man natürlich sich auch vortrefflich, wenn ich sage, mit der Marktforschung streiten oder in der Marktforschung streiten, weil natürlich kann man auch wunderbar belegen, dass die Farbe Grün natürlich die Assoziation mit dem Thema Nachhaltigkeit stärkt. Wir haben es halt nicht getan oder ich habe es halt auch bewusst auch nicht getan, sondern ich habe halt zunehmend versucht, die Farbe Gelb auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen und eben mit unserem eigenen Angang. Mhm. Und wir haben in der Zeit, also auch 22, ist jetzt schon fast 5 Jahre her, haben wir natürlich ja auch unseren großen CD-Relaunch gehabt. Und in dem Zuge haben wir schon die Farbe Gelb um ein paar Farbnuancen ergänzt, sowas wie jetzt Peach oder Bamboo, solche sanften Farben, die aber trotzdem so ein bisschen diese starre Schwarz-Gelb-Logik, die wir natürlich ganz an den Anfängen hatten, als wir noch gelb gut günstig waren, das so ein bisschen aufzulockern und schon Türen zu öffnen für eine neue Assoziation rund um das Thema Nachhaltigkeit. Genau, aber das ist natürlich nur der visuelle Aspekt. Mhm. Denn da muss man natürlich trotzdem auch viel tun, uns natürlich auch verändern, unsere Kunden dann irgendwann auf Ökostrom umstellen und solche Themen.
Genau, also wo erleben denn, also das ist ja genau so eine Veränderung, die vom Anfang sich, aber wie verändert sich dadurch das Erleben der Kunden, also dieses Thema Nachhaltigkeit? Also wenn du sagst, ich behalte Gelb und füll dieses Gelb aber mit einer erweiterten Bedeutung, die unter anderem Nachhaltigkeit beinhaltet. Mhm. Wie kommt das in den Köpfen der Menschen an oder in dem Erleben?
Genau, also wie gesagt, neben dem ganzen Thema CD ist natürlich da auch wichtig, dass ich überhaupt erstmal was tue. Also dass ich auch Proofpoints schaffe und mich da halt auch wirklich engagiere. Und wie gesagt, so neben den Basics, also wir werden jetzt oder wir sind ja jetzt auch schon seit Jahren ein reiner Ökostromanbieter. Das halt erstmal umzustellen, war natürlich so die Grundlage dafür.
Ach, das wusste ich zum Beispiel, ist bei mir zum Beispiel nicht angekommen. Mhm. Ihr seid ein reiner Ökostromanbieter.
Genau, also wir verkaufen
also
nur noch Ökostrom.
Wie Lichtblick.
Genau,
ne?
So, okay. Genau, das ist völlig korrekt. Mhm. Genau, und haben dann aber trotzdem auch immer, weil wir auch noch weitergehen wollten, natürlich immer darüber diskutiert, was sind denn, also wo und wie wollen wir uns denn eigentlich auch engagieren? Und jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel auch unsere Kooperation mit der Impact Factory. Also die Impact Factory ist ein sogenannter Start-up-Inkubator aus Duisburg auf dem Haniel-Gelände. Also die fördern beispielsweise Start-ups, die sich fördern und coachen, muss man eigentlich sagen, die sich halt so mit impact-orientierten Themen halt auch beschäftigen. Mit denen, die unterstützen wir sowohl finanziell in Form so einer Sponsoring-Partnerschaft, arbeiten aber da halt auch mit Teams, auch mit Start-ups zusammen, holen uns natürlich neue Impulse ins Unternehmen rein und ermöglichen es aber auch Mitarbeitern, sich auch selbst da zu engagieren, zum Beispiel auch Themen, die sie selbst hier im Unternehmen halt vorantreiben, vorzustellen, den Startups beispielsweise was über Marketing, über Performance oder Themen, die halt für uns hier ganz selbstverständlich sind, die eben auch näher zu bringen. Und da kommen wir natürlich schon auch in den Austausch einfach.
Mhm. Ja, sehr spannend. Also und das, da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, warum ist diese Botschaft bei mir noch nicht angekommen? Also was sind die Leuchtturmerlebnisse, die ich sozusagen verpasst habe? Kannst du das sagen? Ja. Also wo war in meiner Customer Journey oder ich bin ja noch nicht Customer, aber vielleicht nach diesem Podcast werde ich dann Customer. Was habe ich vielleicht verpasst?
Ja, also wir haben natürlich eine sehr, sehr, also du hast sie am Anfang gesagt, wir sind die zweitbekannteste Marke am Energiemarkt. Und natürlich haben wir sehr, sehr viele Markenkenner, die uns auch aus der Ursprungszeit kennen und die natürlich insbesondere auch den Marktlaunch einfach auch miterlebt haben. Das heißt, da gibt es natürlich immer viele Leute, vielleicht gehörst du auch dazu, die natürlich die Transformation dann nicht in allen Phasen miterlebt haben. Wir versuchen natürlich aber auch teilweise ganz neue Zielgruppen auch nochmal zu begeistern, bei denen, haben natürlich diese Vergangenheit gar nicht mehr. Die kennen uns nicht als gelb, gut, günstig und die assoziieren uns natürlich auch direkt mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit all dem, was wir halt heute tun. Das heißt, wir haben natürlich nicht diese absolute Reichweite, vielleicht wie in den Anfangszeiten, wo wir quasi allein am Markt auch kommuniziert haben, dass wir einfach komplett die Botschaft durchgebracht haben. Genau, aber vielleicht lässt du dich da ja von begeistern.
Wir haben hier auf jeden Fall einen Leuchtturm-Touchpoint durch unser Gespräch. Das bleibt auf jeden Fall stark haften. Aber es ist das, was du auch gesagt hast mit der Impact Factory. Wie verlängert ihr das? Also wie nutzt ihr das auch in der aktiven Kommunikation über Events, wie macht ihr das sichtbar, dass ihr da tätig werdet?
Genau, also wir haben das auch gerade, als das jetzt vor 2 Jahren haben wir das ja gestartet, da haben wir natürlich auch eine Kampagne dazu gemacht oder Kommunikationswerbemittel dazu auch erstellt, in denen wir natürlich unser Engagement da dargestellt haben, aber durchaus auch Startups eben aus diesem Startup-Inkubator selbst auch zu Wort kommen lassen haben, inszeniert haben, haben da sehr viel über Social Media gemacht. Das heißt, das waren schon die Kanäle. Wir wollten es aber auch explizit auch nicht so nutzen, ich will nicht sagen, das jetzt für so eine klassische Kampagne auszuschlachten und da irgendwie werblich drauf zu rücken, sondern es sollte eigentlich schon in so einem guten Verhältnis bleiben zwischen wir engagieren uns da, wir kommunizieren zwar auch gemeinsam, aber eben wirklich mit dem Fokus auf die Gemeinsamkeit, also dass die Startups dargestellt werden, dass ihre Themen auch auf unseren Social-Kanälen so ein bisschen erläutern können von auch den Content-Creatern, mit denen wir bei Social zusammenarbeiten, von denen hier und da interviewt worden, ihre Themen erklären konnten, aber nicht, dass sie einfach wirklich in der Kampagne dann als Abbinder oder so auftauchen. Das wollte ich bewusst auch nicht.
Wie kam denn diese strategische Entscheidung zustande, zum kompletten Ökostromanbieter zu werden? Und wann ist die gefallen, diese Entscheidung?
Ich bin jetzt ja seit 2019 im Unternehmen. Da stand eigentlich schon die Entscheidung klar, dass wir diesen Weg ganz, ganz klar gehen wollen. Das sind natürlich, und wir hatten es am Anfang, wir gehören natürlich zu einem Konzern. Das heißt, wir machen natürlich alles schon immer auch in einem definierten Prozess. Das heißt, bei uns wird alles auch entsprechend abgestimmt, muss natürlich zu unserer Konzernstrategie passen. Wobei sich natürlich auch die NBW als Konzern auch maßgeblich weiterentwickelt, in einer großen Transformation befindet. Das heißt, da war natürlich schon der volle Rückenwind auch dafür da, Genau, aber das ist durchaus jetzt schon einige Jahre natürlich wirklich der Fall.
Aber es war jetzt nicht so, dass ihr die ENBW hat ja zum Beispiel auch einen großen Wasserkrafttarif. Das wissen viele nicht, ne? Das viel, also ENBW hat überdurchschnittlich viel Strom aus Wasserkraft. Ihr habt da jetzt nicht die Angebote von ENBW, die nachhaltig sind, gebündelt und habt gesagt, okay, wir sind jetzt in der Markenarchitektur, es gibt die große ENBW, die alle Energieformen anbietet und wir schaffen jetzt sozusagen Spitz als Speerspitze die Yellow, wo wir diese Angebote alle bündeln. Das war nicht.
Also was wir natürlich schon machen, und das kommt natürlich dann schon auch aus der Marke heraus, dass wir zum Beispiel in all unseren Ökostromtarifen auch immer einen Anteil Solarstrom haben. Was natürlich Yellow auch da Moment. Wieder das, die Farbe halt auch inszeniert. Und was wir halt über die Jahre natürlich jetzt auch eingeführt haben, ist beispielsweise, dass wir auch immer einen sogenannten Klimaschutzbeitrag haben. Das heißt, jeder, der bei uns auch einen Ökostromtarif abschließt, investiert auch zusätzlich nochmal in ein Nachhaltigkeitsprojekt. Und das sind eben auch wieder solche Momente, die wir da versuchen zu generieren.
Wenn du jetzt so die ganze Brand Experience von Yellow dir anschaust, was würdest du sagen, wenn du gezwungen wärst, Touchpoints zu reduzieren? Welche würdest du auf gar keinen Fall reduzieren? Weil du weißt, das sind Leuchtturm-Touchpoints, die unsere Markenwahrnehmung besonders stark prägen.
Genau, also ich würde natürlich auf gar keinen Fall unsere App reduzieren, denn das ist für mich schon so das Herzstück eigentlich der Experience. Und die soll natürlich auch immer stärker auch noch eine Rolle spielen. Also man kann ja fast sagen, dass die App halt auch, wenn wir darüber sprechen, wie entwickelt sich eigentlich so der Energiemarkt weiter. Ich hatte es am Anfang auch so ein bisschen erwähnt, dass sich natürlich auch viele oder zumindest Energiekonsumenten, die auch vielleicht auch im Eigenheim wohnen oder eine Wohnung besitzen und da vielleicht, wie gesagt, sich mit dem E-Auto beschäftigen, mit einer Solaranlage, mit einer Wärmepumpe, da natürlich sich schon zunehmend in so einem Energieuniversum befinden, was es dann natürlich schon auch aktiv zu steuern gilt. Das ist im Moment noch nur ein Teil natürlich und es wird auch nie alle betreffen, weil natürlich wird das bei Mietern und so immer noch mal ein bisschen anders auch aussieht. Nichtsdestotrotz spielt diese App einfach für die Entwicklung eine maßgebliche Rolle, weil ich darüber einfach alles steuern kann. Und wenn ich jetzt über sowas wie halt flexible Tarife nachdenke, wo es ja auch jetzt schon einfach unterschiedliche Zeitzonen auch in unseren Tarifen gibt, irgendwie so eine Sparzeit, wo halt der Strom günstiger ist oder eine Normalzeit und ich dann halt auch gucke, stelle ich vielleicht meine Waschmaschine dann an, wenn der Strom günstiger ist oder lade ich mein E-Auto dann, wenn der Strom günstiger und damit auch häufig halt auch grüner halt auch ist. Das heißt, das sind Dinge, die ich natürlich auch perspektivisch viel, viel stärker noch eben über die App steuern werde.
Und das schafft ja auch ein interaktives Erlebnis. Ich gehe ja in Interaktion mit meinem Strom. Ich habe das bei meinem Bruder erlebt, der sich eine Solaranlage aufs Dach gepackt hat und dann immer, er ist Ingenieur von Hause aus, der hat das geliebt, dann zu sehen, wie viel Energie er jetzt gerade produziert und wie günstig er jetzt sein Elektroauto dann über Nacht und plötzlich wird aus so einem kompletten Low-Interest-Produkt zumindest ein Medium-Interest-Produkt und dann für Leute wie mein Bruder sogar ein High-Interest-Produkt. Merkst du das generell im Markt, dass das Produkt mehr, also dass die Kategorie grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch aus natürlich politischer, alles was man im Nachrichten sieht, also Energie ist ja hoch, brisantes Thema auch, ne? Also wie geht ihr damit um und wie beeinflusst das denn die Marke auch?
Genau, also auf jeden Fall. Also ich habe ja gesagt, es ist zwar noch nicht die Mehrheit der Konsumenten, die jetzt so aktiv da halt auch wirklich all diese Dinge miteinander verbinden und da sich wirklich so ihr eigenes Energieuniversum erstellen. Es ist immer noch ein Teil, ich gehe jetzt mal von so 30% aus, aber es werden halt mehr. Und was halt in diesem ganzen Kontext auch noch eine maßgebliche Rolle gespielt hat, ist natürlich die Energiemarktkrise, die wir in den letzten Jahren viele sehr aktiv, sehr intensiv auch erlebt haben. Und in der Zeit, und das haben natürlich schon auch unsere Daten klar gezeigt, hat sich einfach das Involvement in Energie maßgeblich verändert. Die Menschen waren sehr aufmerksam zu diesen Themen. Und da haben wir ja auch damals viele auch Videos produziert, wo auch Mitarbeiter Zusammenhänge erklärt haben, immer wieder unter diesem Markengedanken Themen zu vereinfachen, verständlich zu machen, anschlussfähig zu machen für die breite Masse, für den Mainstream, da die Dinge runterzubrechen. Und seitdem ist einfach das ganze Thema Energie auf einem anderen Niveau als vor der Energiemarktkrise.
Ja, und Ihr als Marke, ne, zweitbekannteste Marke in Deutschland, übersetzt sich das auch im überdurchschnittlichen Marktanteil für euch, also für eure Unternehmensgröße im Vergleich? Also übersetzt sich das in wirtschaftliche Kraft, also dass ihr weiter wachst?
Du meinst in Bezug auf, dass wir stärker die Dinge auch übersetzen und für Menschen möglich machen.
Dass ihr merkt, dass ihr attraktiver werdet, weil wahrscheinlich so, also ich erinnere mich an meine letzte Entscheidung zum Thema Strom, das lief dann über ein Vergleichsportal. Und dann war der Wechsel zack, zack gemacht mit 3 Klicks. Ja. So und gleichzeitig erlebe ich die Kategorie als jetzt natürlich, das liegt an meinem Alter wahrscheinlich, weil viel hat sich in Digitalbereich verlagert, aber trotzdem keinen hohen Werbedruck aktuell. Ne? Also das heißt, sind die Marktanteile relativ stabil und ist es eher, dass die Marke hilft, den Marktanteil zu halten, oder ist die Marke ein Weg, den Marktanteil auszuweiten?
Also sagen wir es mal so, dass der Werbedruck in der Branche, der ist schon sehr hoch. Also das ist vielleicht dann wieder eine unterschiedliche Wahrnehmung. Aber es sind schon viele Marken und es setzt sich natürlich schon auch immer mehr durch, dass man einfach Markenaufbau betreiben muss. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr in der Energiemarktbranche, weswegen natürlich der Wettbewerb schon auch weiter ansteigt. Aber man sieht natürlich, ne, wir sprachen von den 1000 Wettbewerbern Minimum, die es aktuell am Markt gibt, dass sich aber auch im Punkto Preisportale, dass da schon auch trotzdem Marken eine Rolle spielen. Und so ein einfacher Selbsttest, ich mache das immer gern mit meinen Studenten auch, dass man einfach guckt, man hat hier irgendwie die 15 Energiemarken, die irgendwie einem jetzt bei Verivox oder Check24 angezeigt werden, auch für welche Marke würdet ihr euch entscheiden? Und dann kommen erstmal so 3, 4, 5 Marken, die man wirklich nicht kennt. Und dann kommt die erste, von der man schon mal was gehört hat oder die man irgendwie mit was Positivem assoziiert, wie jetzt beispielsweise Yellow vielleicht. Und dann macht das halt selbst in so einem nochmal stärkeren Preiswettbewerb wie einem Preisportal trotzdem eine Rolle, eben die Marke auszubauen. Und das ist natürlich auch wieder ein Touchpoint.
Genau, kann ich voll bestätigen, weil mein Stromanbieter, der war nicht auf Platz 1 beim Preis. Aber es war eine Marke. Ja? Dementsprechend habe ich gesagt, ach komm, jetzt gehst du kein Risiko ein, reduziert mein Auswahlrisiko. Weil mein Bruder zum Beispiel hat einen Gasanbieter gewählt, der ganz oben stand und wurde dann, als die Gaspreise durch die Decke gingen, plötzlich da rausgeschmissen. das ist ein anderer Punkt. Aber lass uns da Studenten, super Stichwort. Das heißt, du lehrst ja auch in Stuttgart an der Hochschule für
Medien,
genau.
HDM, genau.
Und das bringt uns vielleicht zum interessanten Thema, wie misst, also du verantwortest ja auch die Marktforschung, und wie messt ihr denn die Kraft eurer Marke eigentlich?
Also wir haben natürlich ganz klare Markenmessungen, die bei uns auch seit Jahren, ich will nicht sagen seit Jahrzehnten, auch durchlaufen. Das heißt, wir haben natürlich vor allem auch wahnsinnig lange Historienwerte. Das heißt, wir können uns natürlich schon vergleichen mit, wo steht die Marke heute und wo stand sie vor 15, 20 Jahren, weil wir da einfach die Zeitreihen vorliegen haben. Und das sind natürlich einfach auch Messungen, die wir auch trotz allen Neuerungen, die es in der Marktforschung hier und da halt gibt, auch fortsetzen, einfach um diese Zeitreihen, die Marke, wie entwickelt sich die Marke? Und hier sind wir wieder beim Thema Konstanz, während sich der Gesamtmarkt und die Situation drumherum natürlich maßgeblich verändert. Wie halten wir da quasi Kurs? Und das sind natürlich so Grundlagenmessungen, die wir halt immer wieder machen, sei es jetzt sowas wie Bekanntheit oder wie attraktiv sind wir oder natürlich auch, wie nachhaltig werden wir schon wahrgenommen. Das sind einfach so Aspekte, die wir einfach über gewisse lange Zeiträume schon messen. Machen aber auch immer wieder so Zwischenchecks, dass wir natürlich auch gucken, wo steht denn die Marke, also wenn man jetzt auch mit Kunden drüber spricht. Und ich weiß natürlich, ne, nicht alles, was Kunden jetzt über eine Marke denken, können sie auch ausdrücken. Aber trotzdem.
Oder die Gründe erklären,
sie
warum sie sich
aus.
Entscheiden. Ja, gut, qualitative Marktforschung kann ja auch enorm wertvolle Erkenntnisse bringen. Ist denn das, was du beschrieben hast, was im Preisportal passiert, ist ja genau der Markeneffekt, das Preispremium. Also ich bin bereit, nicht die Nummer 1, 2 oder 3 zu nehmen, obwohl die x% billiger sind, sondern die Marke. Habt ihr das in eurem Tracking auch integriert, sozusagen dieser wirtschaftliche, das Preispremium der Marke?
Also das haben wir nicht durchgängig integriert, aber wir haben diese Messung schon durchgeführt Und man kann halt auch sagen, also dieser Effekt ist natürlich schon sichtbar.
Sichtbar, sehr schön. Musst nicht verraten, wie viel es ist, aber es ist da. Mhm. Okay, sehr schön.
Auf jeden Fall.
Ist ein wichtiger Punkt, ne? Weil aktuell wird wieder gepredigt, ne? McKinsey Report, Branding auf Platz 1 der Themen. Aber diese wirtschaftliche Komponente, dass eben Marke eben natürlich Geld kostet, ohne Investitionen in Marke funktioniert es nicht, aber am Schluss eben auch sehr viel Geld bringt. Also bei einem Kunden, der bundesweit tätig war, hatten wir das mal ausgerechnet und da war das allein in einem einzigen Produkt 1,3 Milliarden Zusatzertrag bei einem identischen Produkt. Das ist schon sehr interessant.
Und das ist natürlich in so einem Markt wie jetzt der Energiebranche schon, also uns als Unternehmen und allen denen, die wir hier auch in der Unternehmenssteuerung auch tätig sind, schon sehr bewusst eben, dass das Thema Marke unser Hauptasset ist, dass wir das pflegen und weiterentwickeln müssen. Aber trotzdem, wie du sagst, man muss sich natürlich nicht nur immer wieder daran erinnern, sondern man muss halt auch trotzdem immer wieder auch neue Impulse setzen. Mhm. Also auf der einen Seite diese Kontinuität schaffen, aber trotzdem immer wieder und nach all den Jahren immer wieder mit was Neuem zu kommen und auf die Veränderungen eben am Markt zu reagieren, das hält es einfach schon sehr flexibel.
Ja, man hält einen beschäftigt. Aber du kommst ja aus diesem Gestaltgefühl auch, ne? Auch durch deine künstlerische Vergangenheit. Und dann kommt sozusagen diese harte Datenebene dazu. Hast du auch schon erlebt, wo diese Daten einen richtig in die Irre geführt haben? Also wo eigentlich die Intuition anders war, aber die Daten haben etwas suggeriert, was dann sich aber nicht verwirklicht hat.
Ja, also das passiert natürlich eigentlich immer wieder. Also das ist auch vielleicht natürlich auch da, nennt es künstlerische Vergangenheit. Also es für mich ist Marktforschung ist eine Datenquelle. Also eine von mehreren und ich würde mich, glaube ich, niemals ausschließlich auf Daten verlassen. Sie müssen halt auch zu dem matchen, was man auch intuitiv spürt, was man auch, wenn man drüber nachdenkt, sich überlegt, ist das, kann das sein, ist das die richtige, also können diese Daten so passen? Das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich eigentlich auch schon, ich will nicht sagen, fast mein ganzes Leben beschäftigt, eigentlich so dieser Match zwischen Daten und Intuition. Und natürlich weiß ich auch mittlerweile, dass bei vielen natürlich auch Menschen, die lange auch in der Branche unterwegs sind, Intuition natürlich auch daher kommt, weil sie einfach schon sehr viel Erfahrung haben, sehr viel mitgemacht haben, man dadurch auch eine Intuition aufbaut, die gar nicht so subjektiv vielleicht ist, wie sie auf den ersten Moment wirken mag, sondern sehr viel Erfahrungswissen einfach beinhaltet. Aber das sind einfach zwei Punkte, die schon zueinander passen müssen. Und ganz häufig hat man es natürlich schon auch bei Kampagnentests erlebt, dass man da vielleicht dachte, ach, das ist jetzt aber eine tolle Idee, das geht doch bestimmt durch die Decke wie sonst was. Und dann sieht man da irgendeinen Konsument, der über diese Idee spricht, in manchmal fast empört ist. Kann er in diesem Tonfall über diese tolle Idee sprechen. Ja. Aber da wird man natürlich dann auch also ganz klar wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und muss eben, wie gesagt, diese unterschiedlichen Perspektiven da zusammenbringen.
Ja, man ist dann empört, wie wenig die erinnert haben von dieser großartigen Botschaft, wo wir so lange dran gearbeitet haben. Und da fand ich die Empfehlung sehr gut von Jenny Romagnuk über das Thema Distinctiveness. Also your least interested customer, das muss immer die Benchmark sein. Seid euch bewusst, keiner steht morgens auf und will von euch irgendwas hören und irgendwas lernen. Das heißt, diese Plakate, und das bestätigt ja eure Strategie, auch dieses Plakative, diese Distinctiveness, die Codes konsequent zu spielen an allen Touchpoints und diese Erinnerungsspuren halt zu erhalten, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aus den Augenwinkeln, unscharf, mit wenig Aufmerksamkeit, busy und lazy sind die Leute da draußen. So, und wenn man die Kommunikation so gestaltet, dass jemand, der busy und lazy ist, trotzdem was behält, dann hat man was Gutes gemacht. Und ein Teil davon war ja auch der Mut. Ihr seid ja frech gewesen und frech erzeugt, ne? Da haben wir am Anfang drüber gesprochen, in der Kunst Störungen, also Störungen der Erwartung erzeugt ja in der Kunst auch ein bewusstes Stilmittel. Wann hast du das besonders stark erlebt, wo sich Mut bei euch auch mal ausgezahlt hat, also ohne vollständige Datenbasis?
Als Marke, wenn ich jetzt auch an die Zeit zurückdenke, wo ich jetzt noch gar nicht jetzt im Unternehmen war, da waren wir natürlich auch massiv mutig, also mit der Kommunikation, sei es auch in unsere Schweinehund-Kampagne.
Gib mal ein Beispiel, weil viele kennen ja diese alten Kampagnen nicht. Also da wurde gesagt so, da musste man...
Also beispielsweise beim Thema Schweinehund, da ging es natürlich ja nur darum, erstmal überwinde deinen inneren Schweinehund, weil die Leute ja überhaupt erstmal damals dazu gebracht werden mussten, ihren Energieanbieter zu wechseln.
Und was war, also beschreib kurz optisch so die Kampagne, also Schweinehund, war das Key-Visual?
Der Schweinehund war tatsächlich eine Mischung aus einem Schwein und einem Hund, da war auch eine Person drin, die den auch gespielt hat und dann halt auch wirklich durch den Spot lief und beispielsweise Personen halt aktiv auch davon abgehalten hat, ans Telefon zu gehen und ihren Energieversorger zu wechseln.
Okay, ja.
Das heißt, das wurde da schon verkörpert und wenn ich mir diese Spots von damals angucke, dann finde ich sie vor allem auch witzig, aber ich finde sie auch damals schon schon sehr aufmerksamkeitsstark und das wurde damals auch von einer Londoner Kostümbildnerin gebaut, dieser Schweinehund. Ich habe den ja für 25 Jahre dann in irgendeiner Kiste wieder gefunden, dann haben wir den wieder aufgebaut, der steht jetzt an meinem Arbeitsplatz. Würde man so natürlich nie wieder in der Plakativität machen.
Da ist die Frage, warum? Warum würde man das nicht mehr machen? Weil das ist tatsächlich ja auch zu beobachten in den Kampagnen, dass zum Beispiel auch Maskottchen, ja, die auch sowas ist stark rückläufig. Aber die Werbewirkungsforschung zeigt, dass Characters, Brand Characters, sind mit das stärkste Markensignal, was man hat. Sonic Assets und Brand Characters sind aber voll aus der Mode. Ja?
Sind aus der Mode. Also wir haben natürlich mit unserer jetzt ja vorletzten Kampagne, unserer Klimawandel-Kampagne haben wir ja auch schon so den Klimawandel symbolisch eigentlich in eine Person, in Komikerin Gisa Flake übersetzt, die dann halt auch so gegen alles, was irgendwie pro Energiewende, pro nachhaltigen Lebensstil ist, pöbelt und auch sehr dominant eben auftritt, was ich jetzt fast schon, ist kein Charakter, aber war schon auch eine sehr plakative Darstellung. Und das hat natürlich schon auch extrem an Aufmerksamkeit gewonnen. Das hat extrem stark funktioniert. Trotzdem haben wir dann hinterher auch immer wieder diskutiert, ist das jetzt noch wie passt das zu unserer Markentonalität? War das nicht dann doch wieder ein Stück weit zu krass, wie wir da aufgetreten sind? Haben das ja jetzt auch ein bisschen abgeschwächt. Aber das sind natürlich in der Tat genauso Momente, die ich auch meine, wo man sich natürlich dann auch immer ausprobiert. Im Marketing, also nicht in der Markenführung. In der Markenführung muss es natürlich konsistent bleiben. Aber im Marketing, wie stark kann man da auch mal neue Dinge ausprobieren und ab wann rückt es zu weit von diesem Markenkern, der bei uns natürlich immer wohlig und angenehm und positiv, optimistisch im Kern sein muss. Wie weit kann man da im Marketing, und du sagtest vorhin, Kommunikation hat vielleicht nur, 20% Anteil?
20 bis 25%, ja.
Ja. Ja. Und da denke ich, kann man natürlich schon ein Dick experimentieren.
Die natürlich auch wichtig sind, das darf man auch nicht. Also wenn ich das so erzähle, muss man es ja einordnen, weil Marke entsteht ja immer aus Leistungserwartung und Leistungserfüllung. Ja, und die prägenderen Erlebnisse sind natürlich die Erfüllung. Aber ohne, dass eine Erwartung geweckt wird, kann auch die Erfüllung nicht stattfinden. Ne? Also ohne, ich möchte die Kommunikation auf gar keinen Fall oder die werbliche Kommunikation auf gar keinen Fall abwerten. Aber wenn man so aus der Gehirnperspektive schaut, was die Marke ausmacht als positives Vorurteil, dann sind halt 75% der Touchpoints, die eben nicht klassisch werblich sind, sind da markenprägender. Und dann auch welche, die ihr gar nicht unter Kontrolle habt, nämlich Word of Mouth. Ja, also Leute, die einfach über euch gut sprechen. Und da ist natürlich Dinge zu schaffen, die überhaupt besprechenswert sind. Da würde ich dann einen Stab für Mut brechen, weil ich glaube, es kostet sehr viel Geld. Das Risiko ist größer, nicht mutig zu sein, weil du dann nämlich beliebig wirst und dann gehst du halt komplett durch den Wahrnehmungsfilter durch. Ja, also
genau, und das ist natürlich genau der Anspruch, den wir uns natürlich auch setzen oder auch über unsere eigenen Markenwerte oder unseren Markenanspruch eben immer auch wieder mit was Neuem um die Ecke zu kommen. Und das kann halt, wie gesagt, in der Kommunikation halt passieren. Aber es setzt einen natürlich auch gerade, wie gesagt, wenn ich sage so, ich gucke dann, und wir haben es bei uns auf der Website beispielsweise auch drauf, die Spots der unterschiedlichen Jahre. Wenn man da halt sieht, wo da halt auch manchmal die Messlatte liegt, denkt man sich, da jetzt 20 Jahre später wieder einen draufzulegen, ist schon auch ein Anspruch, aber macht natürlich auch Spaß.
Total.
Und wenn man natürlich zurückguckt, also das gucken wir uns natürlich manchmal auch im Team an, Spots von damals, die man so vielleicht auch heute einfach nicht mehr machen würde.
Genau, und da wieder die Frage, Warum nicht? Mhm. Weil, ne, also da habe ich einen kritischen Blick drauf, weil viele Dinge, mhm. wo man sagt, das würde man heute nicht mehr machen. Warum? Weil mhm. es irgendwie nicht mehr der Stil der Zeit ist. Aber es ist halt die Frage, was ist effektiv? Und da mhm. vielleicht, du bist ja auch in vielen Jurys unterwegs und da ist ja mhm. jetzt gerade auch die Deutsche Bahn-Kampagne, zum Beispiel mit der Anke Engelke, die mhm. Ja sehr mutig war, ja, mhm. in einer Krisenzeit der Deutschen Bahn. Mhm. Und aus meiner Sicht extrem merkwürdig. Also alle haben mhm. drüber gelacht, hat natürlich auch wahnsinnige so Reichweiten erzielt. Und da fehlte aber dann der Mut, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Ja. Und, mhm. und jetzt wird wieder in eine relativ beliebige Kommunikation das Ganze überführt. Weil ich glaube, diese Emotion, diese Ehrlichkeit, die in der Kampagne ist, jetzt meine persönliche Meinung, diese Ehrlichkeit, ja. die da drin steckte, wo jeder Bahnkunde sich auch drin wiedererkannt hat, ne? Also diese mhm. Erlebnisse und dann der Unterhaltungswert. Es ist einfach gut gewesen.
Genau, ne? Genau. Das ist halt, das ist aber auch natürlich auch da, diese Stringenz in der Kommunikation, das ist halt nicht, also da muss wahrscheinlich ja irgendwas passiert sein, weswegen es dann auch so abrupt dann natürlich auch wirklich auch gestoppt und überarbeitet wurde. Das vermag ich jetzt gleich zu bewerten, weiter über das, was man natürlich so auch mitbekommen hat. Aber wie gesagt, immer wieder einen draufsetzen, immer wieder anzudocken, auch an das Gefühl, was gerade auch so in den Konsumenten, und da muss man ja auch gucken, was ist denn eigentlich auch seine, ja, nicht nur Zielgruppe, was ist da auch die größte Vertriebszielgruppe, auf die man eben auch guckt, was bewegt die Menschen in diesem Kontext, und da immer wieder mit Antworten in der Kommunikation anzusetzen, das ist natürlich die entscheidende Frage.
Aus deinem Blick, wer macht das denn gerade besonders gut? Gibt's bei dir einen Favoriten von anderen Marken, wo du sagst, die sind wirklich mutig und tun damit viel für ihre Marke?
Muss ich jetzt nochmal einen Moment drüber nachdenken.
Ja, vielleicht fällt es dir gleich nochmal ein. Dann
ja, kommen wir nochmal drauf zurück.
Hast du gleich noch einen Gedanken. Aber dann,
obwohl, ja. Ich habe einen Gedanken. Also was das natürlich, also was mich im Moment sehr umtreibt, ist natürlich so diese Scalable-Kampagne, die ja genauso das ganze Thema Sparen, Anlage im Depot eben mit diesen einfachen Sprüchen halt auch aufgreift. Und wenn man selbst dann schon ein paar Jahre dabei ist, auch in diesem Investmentspiel, dann dockt das natürlich genau eben auch an diese Hürde. Fang doch mal an. Warum hast du, wie viel Prozent kannst du eben hier jetzt auch investieren? Oder ich habe immer noch im Kopf, was machen wir mit Omas Asche? War, glaube ich, auch so eine, die natürlich durchaus provokant ist, ja. aber so eben auch wirklich im Kopf bleibt. Also das, muss ich sagen, finde ich schon extrem stark. Und auch wenn ich auch deswegen vielleicht jetzt nicht morgen eben das Depot eröffnen würde.
Bleibt haften, ja.
Bleibt es haften. Und in dem Moment, wo ich dann eben dabei bin, mich halt damit zu beschäftigen, wo gehe ich denn hin, würde mir diese Marke auch wieder einfallen. Und das machen die natürlich wirklich top.
Auch ein schönes Beispiel, dass man immer noch mit Text auch wirklich gut werben kann. Also die Glaube einfach an Typo auf Plakat ist schon sehr stark.
Genau.
Jetzt würde ich noch zum Abschluss noch einen wichtigen Punkt für das, was du schon erwähnt hast, diese Kultur, dieses Prägen von Verhalten über Marke. Du hast ja auch eine Ausbildung als systemischer Coach gemacht. Aber ja, und wie siehst du da Parallelen zum Thema CMO und Rolle der Marke auch als Führungsinstrument?
Ja, also die würde ich vor allem so sehen, dass ich natürlich jetzt auch als aus dem Marketing heraus in der Regel gar nicht, also ich bin ja nicht für alle Touchpoints verantwortlich. Und ich kann Entscheidungen auch nicht an jedem Touchpoint sagen, wir stellen jetzt die Website so und so um, das ist jetzt irgendwie unser neuer Sales Funnel oder wir müssen jetzt, was weiß ich, die App so und so umgestalten, sondern ich bin natürlich immer im Gespräch mit unterschiedlichsten Personen, die für unterschiedliche Schnittstellen zum Kunden verantwortlich sind. Und ich muss eigentlich mir erstmal anhören, natürlich, was für Herausforderungen gibt es an den jeweiligen Touchpoints? Was beschäftigt die Menschen, die für diese Touchpoints oder dann natürlich auch für diese Journeys zum Kunden oder vom Kunden weg eben auch verantwortlich sind und kann dann erst eigentlich ihnen auch stärker vermitteln, wie wollen wir denn diese Touchpoints ausprägen aus Markenperspektive? Wie kommen wir da zusammen zwischen deiner Herausforderung, die du erlebst und dem, was wir als Yellow Moment quasi noch oben drauf setzen oder wie wir das spezifisch ausprägen wollen? Denn ich verstehe das eigentlich immer so, dass Also eine Experience gibt es natürlich immer oder ein Erleben gibt es immer. Ein funktional, also funktional muss das natürlich funktionieren. Das ist auch jedem Touchpoint-Owner völlig klar. Aber mir geht es ja darum, das markenspezifisch auszuprägen. Also spezifisch zu sagen, wie soll denn die Empfindung danach sein, neben es hat funktioniert. Es soll ja markenspezifisch sein. Es soll ein bestimmtes Attribut vielleicht im Kopf der Leute hängen bleiben, wenn sie diesen Kontakt, sei es mit der App, der Website, dem Kundenportal oder auch einer Hotline eben hatten. Genau, und da geht es natürlich, wie gesagt, sehr stark um einen Austausch, um eine ja doch auch empathische Reaktion, um erstmal das Verstehen des anderen.
Hm. Und hast du da einen Tipp? Also wie gelingt dir das? Oder bestimmte Bilder oder eine Formulierung, wo man plötzlich jemanden, der eigentlich denkt, mein Touchpoint hat doch gar nichts mit Marke zu tun, plötzlich die Augen öffnest, ach guck mal, das ist ja auch Marke. Hast du da irgendeine Technik, also von denen die Hörer profitieren können?
Ja, also eine spezifische Technik habe ich da nicht. Also ich würde natürlich da immer schon auch versuchen, also den anderen nicht nur mitzunehmen, sondern den auch so einen Ticken, wie ich sagen, anzufixen, zu begeistern, ihm so zu zeigen, was wäre halt hier noch möglich? Wie kommen wir hier zusammen? Und es ist dein Touchpoint. Ich will dir da gar nicht sagen, du musst das so und so machen, sondern ich zeige dir halt einen Möglichkeitsraum auf, was wir so in unserer Markenpalette noch an Angeboten, noch an Ideen haben. Und du kannst da halt auch mitgestalten. Das ist eigentlich so dieses Ausringen oder diese Interaktion, die ich da natürlich innerhalb des Unternehmens einfach versuche, mit den unterschiedlichen Kollegen, Teams, Verantwortlichen aufzubauen.
Und hast du so ähnlich wie das Beispiel am Anfang mit dem Callcenter-Mitarbeiter eine Geschichte, was das illustriert, wo das gelungen ist? Also wo vorher die Haltung so war und danach was anderes passiert ist?
Also das haben wir eigentlich schon auch relativ über die letzten Jahre schon auch sehr, sehr gut aufgebaut. Also ein konkretes Beispiel hätte ich da auch gar nicht, aber wir haben zum Beispiel bei mir im Team, gibt es auch verantwortliche Schnittstellen in die unterschiedlichen Bereiche, beispielsweise in den Bereich Bestandskunden, in den Bereich Neukunden, Performance und so, wo die Leute einfach sehr eng zusammenarbeiten und dann einfach so ein Vertrauensverhältnis besteht, dass man da einfach gut auch mit Markenideen um die Ecke kommen kann.
Aber wo hast du vielleicht Freude gehabt, wo du etwas gesehen hast, wo du gar nicht ganz genau weißt, was der Prozess war, aber wo du gemerkt hast, ach guck mal, das ist ja total markentypisch, was da jetzt so im Service.
Ja, also was mich beispielsweise jetzt im Moment sehr, sehr positiv stimmt, ist, dass wir natürlich auch sehr viel so mit dem ganzen Thema AI und Chatbots und solchen Themen halt auch experimentieren. Und da, wir haben natürlich auch eine spezifische Tone of Voice definiert für Yello, das heißt die Art und Weise, wie die Marke spricht und wie die Marke klingt, also auch eine spezifische Sound-DNA. Und dass diese Elemente jetzt, ohne dass wir eigentlich irgendwie dabei waren in der Konzeption, auch direkt mitgedacht wurden. Und die Kollegen dann gesagt haben, wir brauchen hier jemand aus dem Markenteam, der auch mit drauf guckt, haben wir das jetzt auch so genau implementiert, wie das eben auch zu euren Überlegungen halt auch passt. Und da wirklich halt auch sagen, wir brauchen euch da. Und das freut mich natürlich wahnsinnig, wenn das, wie gesagt, dann von anderen Teams dann auch so angefragt wird.
Das ist toll, wo Nachfrage entsteht. Sound, gute Frage. Also wir wissen, dass Strom gelb ist. Wie klingt denn gelb und wie seid ihr dazu gekommen, dass Yello so klingt, wie es jetzt klingt?
Genau, also wir haben natürlich das ganze Thema multisensorisches Markenerlebnis. Damit beschäftigen wir uns ja schon sehr lange und die Marke hatte auch schon bevor der Zeit, bevor ich zu Yello gekommen bin, auch schon ein Soundlogo, was durchaus auch eine gewisse Bekanntheit auch schon hatte, in den TV-Spots dann halt auch drin war. Wir haben dann aber so mit dem ganzen Relaunch, CD-Relaunch, und ich habe es ja auch beschrieben, wo wir das Thema Nachhaltigkeit viel stärker implementiert haben, das Thema Digitalisierung nochmal jetzt deutlich vorangebracht haben, haben wir halt auch gemerkt, dass wir halt auch das Sounderleben nochmal angucken müssen. Und da sind wir natürlich auch auch einen Tick wissenschaftlicher auch dran gegangen, haben uns damit beschäftigt, auch die Attribute, die wir einfach auch in der Marke auch definiert haben, wie übersetzen wir die denn auch am besten in Sound oder wie muss die Marke klingen, damit sie diese Attribute dann eben bei dem Konsumenten auch im Kopf erzeugt. Und so sind wir da eigentlich auch dran gegangen, natürlich auch mit einer Soundagentur, haben da auch in einem sehr umfangreichen Prozess nicht nur ein Sound-Logo, sondern halt auch wirklich verschiedene Sound-Patterns, die dann, was weiß ich, auch einen Sound von Bewegtbildkommunikation beeinflussen, die auch ein Social-Media-Team sich eben auch nehmen kann, nutzen kann, die immer wieder in der Hotline auftauchen, dass es einfach wirklich ein stringentes Erleben ist. Ja, und wie gesagt, die Tone of Voice, also die Sprache eben da um diesen Sound-Aspekt ergänzt. Und das ging halt so weit, dass wir haben ja auch auch durchaus das ein oder andere Event auch schon mal gemacht, wie unseren Pop-Up-Space vor 2 Jahren, wo es um das Thema Wasserstoff ging, wo Ali Neumann dann so einen Auftritt hatte, die wir natürlich auch dann wieder auch beispielsweise gematcht haben, also auch mit Künstlern, die für uns eine Rolle spielen, also ne, Musikern, passen die in unsere Sound-DNA oder auch jegliche Vorschläge von Agenturen halt damit matchen, passt das zu unserem ganzheitlichen Markenerleben.
Mhm. Sehr spannend. Und dieser Relaunch, der ist jetzt, du hattest es schon erwähnt, wann, wie lange ist
ja,
der?
Ja, ist also Anfang 22, also Anfang ist jetzt 22. schon vier Jahre auch her.
Okay. Ja. Und habt ihr da im Markentracking etwas gesehen, dass die Marke sich durch den Relaunch verändert hat?
Ja, also was für uns natürlich immer auch super wichtig ist, einfach auch um da Effizienzen zu heben, ist natürlich das Thema Unternehmenszuordnung. Das heißt, dass man einfach natürlich ganz klar weiß oder auch bei jedem Kommunikationsmittel sofort zuordnen kann, dass das eben von Yellow ist. Und da haben wir halt schon nochmal gesehen, dass wir da einfach noch viel mehr Touchpoints, noch viel mehr Assets, die sich einfach schneller auf uns zurückführen lassen.
Okay, also
die Marke nochmal stärker.
Die Markenzuordnung hat zugenommen. Ja. Magst du uns daran teilhaben, wie stark das zugenommen hat durch das multisensorische Branding?
Also das würde ich jetzt nicht in Prozentzahlen oder so bemessen wollen. Also es ist natürlich angestiegen. Wir messen da halt auch wirklich auch unterschiedliche Touchpoints. Beispielsweise messen wir es natürlich auch in Kampagnen, dass wir da halt auch sehen, ne, wenn wir natürlich das, wenn da auch die Farbe Gelb gut zur Geltung kommt, dass die Unternehmenszuordnung natürlich viel besser ist. Aber wir sehen halt auch, dass es durch das gesamte CD eben kommt.
Mhm. Ja. Ja, genau.
Und also auch natürlich auch deutlich stärker ist als bei Wettbewerbern. Aber da möchte ich keine Zahlen jetzt zufällig.
Alles gut. Also du kennst die Zahlen aber. Das ist schon mal gut. Ne? Das ist sehr wichtig, ne? Das zu erfassen, weil ein Großteil in dem Moment, wo die Marke nicht zugeordnet ist, das gesamte Media-Invest verloren. Ne? Das muss man den Leuten auch nochmal klar machen, dass Distinctiveness einer der stärksten wirtschaftlichen Hebel ist, um mehr aus dem Marketingbudget rauszuholen. Ne?
Wir haben da auch für uns so ein bisschen so einen eigenen KPI auch mal definiert. Wir nennen das immer Branded Reach. Das ist eigentlich genau halt eine aus Unternehmenszuordnung oder aber halt auch Kampagnenerinnerung so ein gemixter Wert, der einfach genau diesen Hebel dann beschreibt. Denn ich kann natürlich auch mit einer geringeren Kampagnenerinnerung, die aber wunderbar halt der Marke zugeordnet wird, viel mehr erreichen als mit einer hohen oder durch einen Media-Push und ein starkes Media-Budget, starken Kampagnenwahrnehmung, die man aber nicht der Marke zuschreibt.
Mhm. Richtig, ja. Super, dann zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft.
Cool.
Was passiert, wenn morgen Amazon Stromtarife anbietet?
Wenn morgen Amazon Stromtarife anbietet, dann werden wir natürlich trotzdem auch weiter Yellow bleiben, weil natürlich Amazon ein ganz anderes Markenerleben hat. Sicherlich auch ein sehr positives, aber sicherlich keins, was die Menschen, die jetzt wirklich für die Experience von Yellow brennen oder sich davon begeistern lassen, unbedingt in großen Scharen davon abhalten wird, auch weiterhin bei uns Strom zu beziehen.
Also das Vertrauen einfach ist anders bei Amazon. Ja, also
es sind vielleicht auch einfach andere Zielgruppen, es sind andere Bedürfnisse und ich glaube, die Leute, die sich jetzt für eine Marke Yellow interessieren, ist auch schon eine bestimmte Gruppe von Leuten, die, wie gesagt, Design schätzen, die eine Anschlussfähigkeit schätzen, die es gerne einfach mögen und sich aber durchaus auch schon für eine Marke eben auch begeistern wollen.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung zu dem Gespräch, habe ich so überlegt, mit was ist denn der Energiemarkt eigentlich vergleichbar? Und da ist mir ein Markt eingefallen, nämlich Finanzdienstleister. Mhm. Ja, kannst du auch nicht Probe fahren, wird aber auch geprägt durch Transaktionspost und solche Dinge. Mhm. Versicherungen, wichtigster Touchpoint ist die Rechnung einmal im Jahr und dann kommt die große Kündigungswelle nach der Rechnung. Also der Touchpoint hat auch negative Auswirkungen, weil man vergessen hatte, ach, die Versicherung habe ich ja noch. Aus der Perspektive von Yellow, was können Versicherungs- und Finanzdienstleistungsmarken von Yellow lernen? Mhm. Was würdest du denen mitgeben?
Naja, Sie haben natürlich auch die Herausforderung, dass Sie wahrscheinlich versuchen müssen, auch mehr Touchpoints mit dem Kunden, also mehr Kontaktpunkte mit dem Kunden überhaupt zu haben, und zwar mehr positive und eben nicht nur, wenn die Rechnung, die dann vielleicht auch jedes Jahr ein bisschen ansteigt, dass das der einzige Kundenkontakt ist. Das heißt, Sie müssen eigentlich neben dem Markenerleben auch Anlässe schaffen, in denen man sich mit Ihnen beschäftigen möchte. Also positive Anlässe, und vielleicht gibt es auch noch eine Parallele eben in diesem Thema, Themen an Sie heranzutragen, sei es als Experte aufzutreten oder auch nur als Inspirationsgeber. Aber ich glaube, das sind Punkte, die sich übertragen ließen.
Hm. Ja. Würdest du Ihnen auch raten, mutig zu sein? Frech?
Naja, ich habe ja vorhin Scalable auch schon erwähnt. Ich denke schon. Also um erstmal herauszustechen, kann man, glaube ich, in der Kommunikation schon auch frech sein. Also da sehe ich jetzt keinen Widerspruch, auch wenn es natürlich ein Produkt ist, was auf Vertrauen basiert. Aber Vertrauen lässt sich ja nicht zu schnell durch eine Kommunikation vielleicht gänzlich erschüttern, sondern eher durch einen negativen Kontakt. Hm. Und denen geht es natürlich parallel extrem gut.
Ja.
Zu gestalten.
Ja. Noch zwei Fragen. Und zwar, wenn du so zurückblickst, gab es doch etwas, wo du sagst, oh, das hätte ich besser nicht gemacht. Vielleicht auch aus deiner Agenturzeit, muss gar nicht bei Yellow sein, aber wo man sagt, wo man noch was mitnehmen kann, wo man sagt, okay, da habe ich echt was falsch eingeschätzt, übersehen, was wertvoll wäre. Man muss ja nicht alle Fehler selber machen, was die Hörer vielleicht wissen sollten.
Also was ich, wenn ich jetzt nochmal innerhalb von Yellow auch zurückgucke, hatten wir auf jeden Fall eine Phase, in der wir uns auch stark mit dem Thema Gaming beschäftigt haben. Mhm. Und auch gedacht haben, Gaming ist ja auch mit dem Thema Strom sehr eng verknüpft. Das war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, dass es ein wirklicher Fehler war, aber ich glaube, so in puncto Stringenz und gerade in puncto auch, wir treiben die Energiewende voran und sind da auch Inspirationsgeber für einen nachhaltigeren Lebensstil, waren das vielleicht Impulse, die nicht unbedingt so absolut in die richtige Richtung geführt haben.
Also da war der Brandfit im Nachhinein, hast du das Gefühl?
Ich glaube, als Kategorie waren andere Themen stärker, die wir auch schon bespielt haben. So wie das Thema E-Mobilität, was wir auch schon viele Jahre bespielt haben. Da hätten wir auch noch stärker vielleicht hier und da dranbleiben können. Aha. Das würde ich vielleicht rückblickend auch noch ein bisschen anders betrachten.
Genau.
Aber wie gesagt, das ist halt immer so dieses Zwischenausprobieren. Und man muss natürlich in dem Moment dann auch Entscheidungen treffen. Und rückblickend kann man nur gucken, war die Linie ganz gerade, und natürlich war sie nie gerade.
Steve Jobs, you live like forward and connect dots backwards. Das führt mich zum Markencode von Markenkraft. Das ist immer die letzte Frage. Na. Und zwar, wenn morgens Markenverantwortliche in Deutschland, die für ein intangibles Produkt verantwortlich sind, und morgens auf ihr Handy gucken, ihren Laptop aufschlagen oder ihren PC anschmeißen und du hast die Möglichkeit, da einen Bildschirmschoner einzublenden, so als Appell, als Motivationssatz, was würde da stehen?
Also ich glaube, dass es da gar nicht unbedingt einen Satz geben muss, der für jetzt insbesondere intangible Produkte funktioniert. Ich würde mir eigentlich lieber so einen, wie ich sagen, Motivationsspruch oder würde mir den wünschen, den auf den Handyscreens zu sehen, der eher so diesen Transformationsgedanken, so dass Markenführung, wie gesagt, auf der einen Seite einfach Stringenz erfordert, aber auf der anderen Seite auch immer wieder so einen Anspruch an Veränderung, und könnte mir sowas vorstellen, ohne das jetzt zu politisch zu meinen, sowas wie Revolution is not a one-time event. Also ich muss immer wieder was Neues entwickeln. Ich muss immer wieder neu angreifen. Meine Wettbewerber mögen sich verändern. Meine Umstände, der Kontext verändert sich. Aber ich als Marke bleibe meinem Auftrag treu und stelle mich jeweils den Herausforderungen, die sich mir in den Weg stellen.
Also
sowas würde ich mir
Evolution
wünschen.
Evolution is not a one-time
revolution.
Revolution. Achso, okay. Also es ist der große Knall, der aber nie getan ist, sondern immer wieder. Also Revolution is not a one-time event. Und das Ganze natürlich auf einem gelben Hintergrund.
Richtig.
Super. Juliane, vielen Dank für dieses Gespräch. Also was ich heute mitnehme, ist die Stärke von einer Marke, die zeigt sich nicht da, wo alles gleich ist. Ne? Ihr hattet Mut, anders zu sein. Ja? Und wenn die Leitung dieselbe, die Steckdose dieselbe, dann entscheidet das, was im Kopf passiert. Ja,
richtig.
Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist für alle, die Marken führen, auch ein wichtiger Punkt. So, dann, was haben wir sonst gelernt? Also eigentlich, das Marketing, was du beschrieben hast, oder die Markenführung für intangible Produkte, ist eigentlich gar kein Sonderfall, sondern es ist eigentlich der Ernstfall für die Markenführung, weil da entscheidet sich die Marke. So, dann haben wir über Daten und Intuition gesprochen und dass es eigentlich beides ist und Intuition eigentlich auch Daten sind, ne, aus der Statistik unserer Umwelt gesammelt. Und dass die Brand Experience halt nur zum kleinen Teil aus Kampagnen steht und ganz andere Kontaktmomente viele Chancen bieten und die Kleinigkeiten nicht viel sind, sondern alles. Und dann der letzte Punkt, haben wir den Mut, aus dem, was wir wissen, auch zu handeln. So, das würde ich mal so spontan zusammenfassend machen und dir sehr viel für diese Inspiration danken, ganz herzlich und schön, dass wir gesprochen haben.
Cool, vielen Dank dir.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken. Share the love for brands. Macht's gut für euch selber und die Menschen in eurem Leben.